Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag deine Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, Freunde der Sonne. Sag ich, obwohl es hier gerade geschneit hat. Unfassbar. Ich bin Isa, Mama von zwei Kindern. Selbst neurodivergent. Meine Kinder... Ja, also meine Tochter hat noch keine offizielle Diagnose, ne? Aber ich würde mal sagen, meine Kinder sind beide auch sehr, sehr besonders. Und darum geht es hier in diesem Podcast, um Familienleben jenseits der Norm, in all seinen Facetten, mit all seinen Höhen und Tiefen, dem kunterbunten, wilden, vollen, chaotischen Alltag und der Frage, wie schaffen wir es, dieses chaotische Leben halbwegs zu surfen, ne? Da wieder in unsere Leichtigkeit reinzukommen, unsere Freude zurück in die Energie, weil ich ja selbst weiß, es ist ein täglicher Hassel und man ist nie irgendwo dort, ne, so am Ende angekommen, wo man sagt, jetzt bin ich einfach tiefenentspannt. Das ist ja oft das, was man denkt, ne? Also mein Mann und ich hatten ihn ja auch mal, wann waren das? Ich glaube, in der Jahresrecap 2025, im Januar 2025, hatten wir die Erkenntnis, deutlich spät, aber trotzdem hatten wir so die Erkenntnis, ey, wir rackern uns seit Jahren ab, immer mit diesem Ziel, dass es endlich mal leichter wird, dass wir endlich mal die Früchte ernten können von all der Arbeit, die wir machen, und haben dann so gecheckt, nee, man kommt einfach nie an, ne? Also die To-Dos werden andere, die Themen werden andere. Und es gibt natürlich immer wieder so einen generellen Aufwärtstrend, wenn man an Themen dranbleibt und nach Lösungen sucht und Veränderungen ausprobiert, wie was besser laufen kann. Aber dass man wirklich so sagt, jetzt ist Erntezeit und die bleibt dann auch einfach dauerhaft, das ist ja nicht so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, wir gucken hier im Podcast auch immer so ein bisschen nach den Lichtblicken, wie man den eigenen Blickwinkel verändern kann, um Sachen entspannter, positiver, optimistischer zu sehen. Und da bin ich schon, glaube ich, ziemlich gut dabei. Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor 4 Jahren, als wir die Autismus, mein Gott, vor 4 Jahren, wow, als wir die Autismusdiagnose bekommen haben bei unserem Sohn, da war ich wirklich, wirklich tief. Da hatte ich solche Ängste, da war ich so hoffnungslos, da fand ich das alles so schrecklich. Und davon bin ich inzwischen wirklich Welten entfernt. Also ja, es ist einfach ein wundervoller, unfassbar toller, kluger, lebendiger, wilder Junge. Und unser Familienleben ist einfach wunderschön, obwohl es komplett anders ist wie alles, was ich mir jemals vorgestellt habe. So, willkommen. Was war denn das jetzt hier für ein Intro? Ein bisschen länger als sonst, aber heute ist ja auch Recap-Folge. Das ist ja so die Folge, wo ich einfach drauf loslaber und euch mitnehme in unseren Alltag. Ich hab Themen mit dabei. Junger Vater. Also oft denke ich ja auch so, mein Leben könnte echt eine Sitcom sein, also mit viel schwarzem Humor. Also, aber wenn man so die Pointen, ne, so richtig erzählen würde in meinem Leben, wenn ich mit Freundinnen ja oft auch rede, dann ist es immer so, oh, Isa, was geht denn bei dir alles ab? Was ist denn bei dir immer los? Das habe ich erst neulich wieder von einer früheren Mitarbeiterin von mir gehört, der Anja, die ja auch mal im Hi Baby Podcast total präsent war und im Hi Baby Club, meiner früheren Online-Community, da gab es mal eine Website dazu, das war der Hi Baby Club, da hat die super viel mitgemacht und getan. Und dann hatten wir jetzt neulich wieder Kontakt und sie hat auch so gemeint, Isa, es ist so crazy, was bei dir immer alles los ist. Und es ist auch so Story of my life. Ich höre das, seit ich selbstbestimmt lebe, also seitdem ich ausgezogen bin von zu Hause mit 19, höre ich das eigentlich immer. Was geht denn eigentlich bei dir ab? Wie viele Dinge kann man gleichzeitig tun? Was machst du eigentlich alles? Was passiert gleichzeitig bei dir? Ich könnte das niemals, mich würde das komplett erschlagen. Du musst doch völlig fertig sein. Und das war immer so ein Fragezeichen bei mir im Kopf. Warum finden das andere so krass? Für mich ist das, ja, so lebe ich. Ich könnte gar nicht anders. Verstehe ich jetzt auch viel besser, seit ich meine ADHS-Diagnose habe. Aber ich glaube, deshalb ist ja auch der Podcast hier so unterhaltsam. Ne? Es passiert halt immer was. Und mir gehen auch nie die Themen aus. Also diese Sorge müsst ihr überhaupt nicht haben, dass ich hier jemals aufhöre. Ihr müsst eher die Sorge haben, dass ich hier irgendwann mal aufhöre, weil meine Reichweite so in den Keller geht. Ich war jetzt 3 Wochen hier offline. Ich erzähle euch natürlich in dieser Folge auch, warum. 3 Wochen nichts gepostet und unsere Gesellschaft ist ja so abhängig von den Algorithmen dieser großen Firmen. Und wenn du mit einem Podcast mal den normalen Posting-Rhythmus unterbrichst, dann denkt der Algorithmus, ah, die hat aufgehört und schwupp, versinkst du einfach. Deine Sichtbarkeit ist gone. Die Reichweite ist am Boden. Also wenn ihr den Hi Baby Podcast mögt und ihr wollt, dass Werbepartner hier buchen, damit ich weiterhin diese Arbeit hier machen kann, den Hi Baby Podcast, den ich wirklich auch von Herzen liebe, ey, helft mir, den mal wieder zu pushen, bewertet ihn, folgt ihm, gebt ihm 5 Sterne, schickt ihn Freundinnen, Freunden, Omas, Opas. Also ich finde ja auch immer, es ist super wichtig, die Omas und die Opas von so besonderen Kindern einzuführen in diese Welt, ja, der Neurodivergenz, dass die verstehen, was da eigentlich los ist. Das ist wahnsinnig wertvoll und seitdem meine Mutter auch meinen Podcast hört, versteht sie uns so gut wie eigentlich kein anderes Familienmitglied, weil sie einfach, sie sagt dann immer, oh Isa, das ist so krass, du hast es gar nicht so erzählt, ich habe das gar nicht so mitbekommen und dann habe ich es in deinem Podcast erfahren und ja, sie versteht einfach dadurch total viel mehr und deswegen finde ich das so wichtig. Also wir Eltern von neurodivergenten Kindern, wir brauchen einfach noch 10-mal mehr ein Dorf, um unser Kind großzuziehen. Und dieses Dorf muss nicht unbedingt unser Kind großziehen, ne? Weil die meisten autistischen Kinder lassen oder, ja, es sind ja nicht alle autistische Eltern von autistischen Kindern hier, aber trotzdem, dann denken die Leute gleich, ich meine ja, dass die Großeltern irgendwie 3 Tage die Kinder übernehmen. Bei uns ist es der Fall, bei uns hat das super funktioniert. War ein Stück Arbeit, war vor allem ein Stück Arbeit von mir, dass ich gelernt habe, loszulassen. Klappt jetzt, aber ich meine auch damit, dass man einfach Support bekommt. Und wenn mal die Hütte brennt, dass man sagen kann, du kannst du für mich, kannst du für uns mitkochen, kannst du einkaufen, kannst du mal zu uns kommen und die Wäsche zusammenlegen. Das sind ja genau diese Dinge, die wir ja auch alle noch nebenher machen müssen. Also Support, Support, Support. Und apropos Support, ich finde es auch einfach so mega schön und krass zu sehen, wie ihr mein Buch supportet und was ich da auch jetzt schon so für schönes Feedback von euch bekomme. Anders glücklich heißt ja mein neues Buch und ich habe mir deshalb ein Dankeschön überlegt für euch beziehungsweise für alle, die dieses Buch bereits vorbestellt haben oder die das Buch auch noch vorbestellen. Es ist ein Gewinnspiel, bei dem es keine Verliererin gibt und keinen Verlierer. Das war mir ganz wichtig, weil ich wirklich jede einzelne Vorbestellung, jeden einzelnen Kauf zu schätzen weiß. ja, es sind nur in Anführungszeichen 18 Euro pro Buch und trotzdem ist es halt einfach, ne, das Buch ist mein Baby, das ist mein erstes Buch und ich bin so, so dankbar für jede und jeden einzelnen von euch. Der erste Preis meines Gewinnspiels ist eine kostenlose Teilnahme an meinem noch komplett geheimen Mama-Retreat. Ich habe nämlich ein Retreat im Rahmen von Anders Glücklich geplant, also ein Retreat zum Buch. Das findet vom 4. bis 6. September im Science Wisdom Resort statt. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen auf meiner Website. Da habe ich eine extra Unterseite zum Gewinnspiel gemacht, wo ich das auch nochmal alles für euch erkläre. Der zweite Preis ist ein kostenloses 90-minütiges 1:1 mit mir. Also egal, was euch auf der Seele liegt. Es geht in diesen 90 Minuten um euch, um eure individuelle Familiensituation, Themen, die du einfach mit mir besprechen möchtest. Der dritte Preis ist ein exklusives Anders-Glücklich-Wohlfühl-Paket. Es kommt per Post und es ist eine kleine Überraschung. Auf jeden Fall ist da nochmal ein individuell signiertes Buch von mir mit dabei. Und alle Preise darunter, also der 4. bis 1000. Preis habe ich jetzt mal gemacht, ist ein Anders-Glücklich-SOS-Paket zum Downloaden. Da ist eine mehrseitige PDF mit dabei für, also das sind alles Sachen für Tage, an denen alles irgendwie gleichzeitig brennt und du trotzdem weitermachen musst. Und mit konkreten Impulsen und Ideen, was dir jetzt gut tut. Auch mit einer Seite, die du zum Beispiel an deinen Kühlschrank hängen kannst, mit so ganz schnellen SOS-Tipps, ein Audio-Power-Talk und eine wohltuende Meditation, auch eine Audio-Meditation, ne, von mir. Und das kriegen wirklich alle, die am Gewinnspiel teilnehmen, als Dankeschön von mir. Wenn dich das interessiert, wenn du da Bock drauf hast, wenn du auch schon ein Buch vorbestellt hast, dann guck mal auf meine Website www.isabeldemirel.de/Gewinnspiel. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Da steht alles nochmal zu den Teilnahmebedingungen drin, nochmal die Preise ganz ausführlich beschrieben und wie du teilnehmen kannst. Also im Grunde schickst du mir einfach einen Screenshot von deiner Buchbestellung per E-Mail an isa@isawhoelse.de. Support ist auch irgendwo so mit eine Teilüberschrift der heutigen Folge, aber ich wollte das, ich hatte mir eine Reihenfolge überlegt, wie ich die Themen angehe, die im März passiert sind, damit es Sinn macht, weil ich habe ja auch oft crazy Chaos im Kopf, ein Wollknäuel und ich gehe da oft so verrückt durch, ne? Ich gehe da nicht so stringent, sondern ich mache so pick hier was raus, pick da was raus, pick da was raus, pick da und am Ende gibt es so ein großes Ganzes, das für mich voll Sinn macht und für alle anderen so, hä? Was? Ich habe irgendwie nach 30% aufgehört mitzugehen und bin ausgestiegen. Das kann ich total nachvollziehen. Und deswegen habe ich versucht, hier so ein bisschen einen linearen roten Faden reinzubringen. Ich möchte euch zuerst was Krasses erzählen aus dem Alltag meines Sohnes, was ihm passiert ist und was bei uns einfach krasse Auswirkungen gehabt hat. Dann gehe ich darauf ein, warum ich jetzt hier 3 Wochen Podcastpause gemacht habe und warum das auch total viel mit meiner Neurodivergenz zu tun hat, was eigentlich bei mir im Gesicht los ist, warum ich eine riesen 5 Zentimeter lange Narbe mitten in meinem Gesicht jetzt habe. Oh, ich darf nicht so drüber nachdenken, sonst kriege ich gleich wieder Herzrhythmusstörungen. Und dann möchte ich auch noch auf die Vater-Sohn-Beziehung eingehen. Das ist eben bei uns in diesem Monat auch negativ behaftet, super präsent. Leider gerade mal wieder totaler Dauerbrenner hier bei uns. Lasst uns reinstarten und wie immer gibt es zu Beginn den gemeinsamen Check-in. Um ein Haar hätte ich ihn vergessen. Gott sei Dank habe ich mich noch mal kurz gesammelt und das können wir jetzt alle zusammen noch mal tun. Also ich stelle mir das immer so vor, ne? So Eltern haben um sich herum eine unsichtbare Hülle, auf der 500 Antennen sind und die sind alle irgendwo nach außen gerichtet. Jedes Geräusch, jedes Kind, jede Person, die uns irgendwie wichtig ist, ne? Da ist überall eine Antenne drauf. Mittagessen, Einkauf, Wäsche, ihr wisst, was ich meine. War ich schon Gassi mit dem Hund und so weiter. Und all diese Antennen, wenn du magst, darfst du deine Augen dazu schließen, wenn du gerade die Möglichkeit dazu hast. Und jetzt fahr mal in Gedanken all diese Antennen ein und bring all diese Aufmerksamkeit wieder zu dir. Sammle dich mal, werde präsent. Präsenz ist was, was mir im Alltag extrem fehlt. Ich habe oft das Gefühl, ich spreche mit Menschen und die hören mir gar nicht richtig zu, weil die im Kopf selbst bei so vielen anderen Dingen sind. Bei Dingen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder mehrfach am Tag zu üben, präsent zu sein. Achtsam mit der eigenen Energie zu sein, zu gucken, wer bin ich, wer ist mir wichtig und was mache ich mit dieser wenigen Zeit, die ich auf diesem Planeten habe. Atme mal tief ein in den Bauch, wenn du magst. Halt auch gerne eine Hand an den unteren Bauch, um zu spüren, wie du da tief einatmest durch die Nase. Halt die Luft kurz an und dann tief und vollständig durch den Mund ausatmen. Wiederhol das gerne ein paar Mal. Und beim Einatmen kannst du dir vorstellen, dass du dir positive Lichtenergie holst, die deinen Körper ausfüllen darf. Du füllst jede Zelle mit dieser positiven, frischen Energie. Und beim Ausatmen darf alles gehen, was dich gerade schwer macht. Stress, blöde To-Dos, Scham, Neid, Traurigkeit, Unsicherheit. Habe ich Wut schon gesagt? Alles darf gehen. Klopf mal so, wenn du magst, ein bisschen auf deinen Körper, vielleicht so auf deiner Brust. Also mal so ein bisschen rumklopfen. Hallo, das bin ja ich. Spür gleichzeitig mal rein, wie es dir gerade geht. Einfach beobachtend, wie viel Energie hast du gerade im Moment? Seit wann ist das so? Und ist das okay? Oder meldet sich da direkt so eine unterbewusste Stimme, die sagt, oh oh, pass mal ein bisschen besser auf dich auf. Okay. Du darfst gerne noch ein bisschen bei dir bleiben, während ich kurz erzähle, wie ich gerade da bin. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Ich fühle mich so ein bisschen, also kratzig im Hals und die Augen brennen so ein bisschen und die Nase ist zu und ich glaube, das ist Heuschnupfen. Bin mir aber auch nicht sicher, vielleicht ist es auch einfach das Narbengel mitten in meinem Gesicht, von dem ich zweimal am Tag gerade sehr viel verwende und gegen das ich vielleicht alternativ eine Allergie habe. I don't know und ganz ehrlich, I don't care. Ist gerade echt keine Priorität von mir, ob das jetzt die Allergie ist oder die Allergie. Es ist auszuhalten und ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun. Und ja, sagt auch schon viel, ne? Also ich war jetzt einfach 3 Wochen gesundheitlich ausgenockt, würde ich mal sagen. Mehr oder weniger. Und wenn man selbstständig ist und gerade auch die eigene Buchveröffentlichung kurz bevorsteht und 1000 Menschen noch etwas von dir wollen und sagen, Isa, jetzt ist der Moment, wo wir das alles besprechen und planen und tun müssen, weil dein Buch kommt raus. Und es gibt leider kein Lass uns das in einer Woche machen, weil dann geht das nicht mehr. Ja, deswegen bin ich auch extrem voll. Ich habe mir gestern eine To-Do-Liste erstellt, die mich eigentlich in Schockstarre verfallen lässt, jedes Mal, wenn ich sie anschaue. Und gleichzeitig weiß ich aber, das muss jetzt sein. So bin ich gerade da. Und irgendwie geht's auch, ne? Irgendwie bin ich ja auch echt motiviert und verstehe, dass es gerade wichtig ist, dass ich jetzt mal auch den Beruf weiter nach vorne priorisiere. Trotz allem ist natürlich immer noch auf der Prio 1 ist meine Familie, meine Kinder vor allem. Mein Mann gerade nicht. Ich weiß, wir haben neulich auch gesagt, so hey, wann haben wir eigentlich zuletzt miteinander richtig geredet? Ja, tatsächlich. Das ist gerade echt so voll hinten angestellt. Aber das ist ja auch eine Phase. Und das weiß ich. Es wird auch wieder anders. Ja, das erste Thema, das ich ansprechen wollte hier, ist, was ist auch so die Quintessenz, frage ich mich gerade. Warum ist mir das so ein Bedürfnis, das irgendwie zu sagen? Also bei unserem Sohn ist der beste Freund von einem Tag auf den anderen verschwunden. Die beiden waren unzertrennlich und seit Monaten unzertrennlich, beste Freunde. Und wir waren auch richtig froh, dass die sich gefunden haben. Und jetzt ist dieser Junge von einem Tag auf den anderen ist er nicht mehr in der Schule erschienen und war nicht mehr da und niemand wusste etwas. Und es wird jetzt einfach nur, ne, es wird dann halt gemunkelt. Ich hatte auch keinen Kontakt dann zu der Mama, zum Papa eh nicht. Und es wird gemunkelt, dass die Mutter den Vater verlassen hat und zwar in einer Nacht- und Nebelaktion und die Kinder mitgenommen hat. Und das ist was, ich finde das echt, also das hat uns echt, ja, voll, also wir sind irgendwie total durch den Wind, durch dieses Happening. Und man darf das nicht vergessen, wie hochsensibel neurodivergente Kinder sind. Seitdem das passiert ist, ist unser Sohn echt gestresst. Und ich vergesse es oft immer wieder, ne, so im Alltag, dass ihm das passiert ist und dass es noch gar nicht so lange her ist. Und frage mich dann oft, mein Gott, ne, warum ist denn gerade alles zu viel? Warum ist denn gerade alles ein Kampf und alles so anstrengend? Wir haben gerade wieder eine sehr anstrengende Phase. Und dann kommt mir wieder in den Kopf, ne, dass der beste Freund einfach, ohne sich zu verabschieden, von einem Tag auf den anderen weg ist und man weiß auch nicht, so wirklich geht es dem gut und ist alles in Ordnung. Und das war hier sehr lange Thema. Und jeden Tag nach der Schule hat mein Sohn gefragt, Mama, machst du dir Sorgen? Und wo ist der jetzt? Und es ist auch schon länger her, das war jetzt nicht im März, aber diese Nachwehen, die sind bis heute noch spürbar, würde ich behaupten. Und es ist ja auch immer so ein Rätselraten, finde ich, gerade bei Kindern mit Autismus. Was ist gerade los? Woran liegt's? Woher kommt's? Und die einen sagen, boah, das ist mir eigentlich ganz egal, woher es kommt. Ne? Hauptsache, ich gehe richtig damit um oder verantwortungsbewusst mit dem herausfordernden Verhalten jetzt um. Und andere sind da eher auf der Suche nach dem Grund, um Muster zu erkennen, um vielleicht auch in Zukunft Dinge anders zu machen oder so. Und ich weiß ja nicht, ne? Also ich kann jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass das Verhalten, das seitdem sehr anstrengend ist, daher rührt, aber ich würde es einfach jetzt mal stark behaupten. Und dann lag er jetzt auch neulich im Bett und hat dann auch so gemeint, weil wir glauben, dass die Familie nach Italien, also die Mutter mit den Kindern nach Italien gegangen ist. Und dann hat er neulich gesagt im Bett, Mama, ich möchte, dass wir den nächsten Urlaub in Italien machen und ich möchte meinen besten Freund suchen. Ich möchte durch das ganze Land gehen und ich möchte erst nach Hause kommen, wenn ich ihn gefunden habe. Oh Mann, ey, also das hat mir dann auch schon, also es ist dann, man denkt sich dann, ey, die Kinder haben eh schon so ein Riesenpäckchen zu tragen und dann passiert auch noch sowas. Ich erinnere mich auch selbst an eine meiner besten Freundinnen in der Grundschule. Ich glaube, ich war tatsächlich in der ersten Klasse. Da ist meine beste Freundin Mehira. Wurde abgeschoben nach Bosnien-Herzegowina. Dann war der Krieg zu Ende, glaube ich. Und die musste innerhalb von einer Woche das Land verlassen, sie und ihre ganze Familie. Und das war auch total dramatisch. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich nach der Schule an ihrem Haus vorbeigegangen bin und es stand offen. Die Haustür stand offen und ich bin da rein. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit meiner Mama oder mit einer Freundin rein bin, aber ich weiß auch, wie ich dieses Herzklopfen, oh mein Gott, ich gehe jetzt in so ein Haus rein. Und es lag alles wild in der Gegend rum, Möbel, Klamotten, Sachen, weil die durften nichts mitnehmen. Also wirklich nur ein Koffer pro Person, glaube ich. Und ich weiß, wie mir das nahe ging und wie mich das belastet hat. Und jetzt ist da gerade so was Ähnliches mit meinem Sohn noch mal krasser, weil wir hatten für die Mihira, auch daran erinnere ich mich noch, auf dem Spielplatz eine Abschiedsparty mit Luftballons und allem. Und ich hatte ihre neue Adresse und wir haben auch so ein paar Mal noch Briefe hin und her geschrieben, bis dann von ihr kein Brief mehr zurückkam, was mich auch total beschäftigt hat. Und ich denke immer wieder, auch heute noch an sie. Und ja, also das sind halt diese Dinge, ich glaube, deswegen will ich das auch noch mal sagen, wir kriegen wahrscheinlich von dem Alltag unserer Kinder super wenig mit. Was denen passiert in den vielen Stunden, in denen sie nicht zu Hause sind. Und wir sehen dann immer nur die Resultate daraus. Im Sinne von, ja, das Kind ist vielleicht super gut drauf, weil der Tag echt toll war. Oder das Kind ist einfach super herausfordernd, weil es gerade am Limit ist, weil Dinge passiert sind, die es belasten, von denen wir vielleicht nicht mal einen Hauch von Ahnung haben. Und ich merke immer wieder, dass sich die wenigsten Eltern die Mühe machen, wirklich hinzuhören und wirklich hinzugucken, was bei ihren Kindern im Alltag passiert. Nicht dieses am Abendessen mal kurz, na und, wie war dein Tag? Und während das Kind noch den ersten Satz zu Ende redet, ah, gibst du mir mal bitte den Salzstreuer? Ach, sorry, Schatz, habe ich dich unterbrochen. Nee, sag bitte, wie war dein Tag? Was gab's zu essen? Okay, das meine ich nicht, sondern ich finde, Kinder öffnen sich ja auch dann erst, wenn es eine Verbundenheit gibt, wenn es Momente des Vertrauens und der Verbindung gibt. Und dazu muss man sich Zeit nehmen und präsent sein. Komme ich wieder auf das Thema Präsenz zurück. Also das Thema Präsenz war bei mir in diesem Monat sehr präsent. Ich habe mich nämlich oft über Menschen geärgert, die mir nicht präsent genug waren, wo ich auch so das Gefühl hatte, ich rede gerade mit 5% der Aufmerksamkeit meines Gegenübers. Und mich stört das ja. Ist ja auch typisch, übrigens typisch neurodivergent. Wir hassen ja Smalltalk. Wenn wir reden, dann wollen wir echte, tiefe Verbindungen, die was bewirken oder die einen Unterschied machen. Und wir haben ja auch ganz feine Antennen. Wir merken sofort, wenn jemand nicht richtig zuhört oder wenn jemand nur mit einem Teil seiner Aufmerksamkeit zuhört. Und bei mir ist es zumindest dann auch so, dann habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Das ist so, ja. Also ich würde mal sagen, es ist bei allen so, also bei allen Menschen, oder? Ich bin ja jetzt immer so vorsichtig mit diesem, ja, das ist doch bei allen so, ist doch völlig normal, weil meine Psychiaterin ja auch neulich mal in der Diagnostik zu mir gesagt hat, nee, Frau Demirel, das ist überhaupt nicht normal. Sie denken, dass das normal ist, weil sie nur sich selbst kennen, ne? Und davon ausgehen, dass sie die Norm sind. Aber sie sind nicht die Norm. Also keine Ahnung, ob das für euch normal ist, aber für mich ist eigentlich völlig normal, dass man das gleich merkt, wenn jemand nicht so richtig bei der Sache ist und dass es einen stört. Und dass es Kinder natürlich genauso merken. Und einfach so durch dieses Happening da bei uns nochmal der Reminder, dass man darauf achtet, was bei den Kindern eigentlich alles los ist. Und dann auch einfach mal ein oder zwei Augen zudrückt und sagt, hey, war jetzt auch einfach gerade viel. Und wenn man da auch sich die Zeit nimmt und da präsent da ist mit diesen Themen und sich auch wirklich dazu Gedanken macht und sich mal die Zeit nimmt, sich darüber Gedanken zu machen, was das für das jeweilige Kind auch bedeutet und da auch mal so in die Empathie kommt und sich in das Kind reinversetzt, dann ist man, glaube ich, viel, ja, verständnisvoller. Und kann Verhalten oft auch besser tolerieren, würde ich sagen. Das ist das eine. Das andere ist, ja, dann kommt ja gleich noch die nächste Ausnahmesituation. Die Mama ist im Krankenhaus und wird operiert. Das war natürlich auch für die Kinder total dramatisch. Ich hatte im Gesicht, ich habe das seit 3 Jahren. Und ich dachte immer, das ist eine wie so eine Art Warze, die durch Sonnenbrillen tragen im Sommer bei mir kam. Das ist genau an der Stelle an der Nase gewesen, wo ich meine Sonnenbrille im Sommer hatte. Und es ist dann am Ende des Sommers, war da einfach so ein mini kleiner Knubbel. Und ich habe mir 0,0 Gedanken gemacht, dachte so, ja, Mai war halt vom Sonnenbrille tragen, da hat man Sonnencreme dran und Schweiß und dann kratzt man sich und dann, ich habe ja auch so ein paar, sind das überhaupt Warzen oder so Flecken oder was auch immer im Gesicht und dachte halt, ja, das ist halt einfach nur ein weiterer. Jetzt hat sich rausgestellt, es hat dann irgendwann angefangen sich zu entzünden, immer wieder und immer wieder. Und wer das schon mal hatte oder im Familienumfeld hatte, weiß wahrscheinlich schon, was es ist. Es war dann tatsächlich weißer Hautkrebs. Und das ist jetzt nicht so was Dramatisches wie anderer Krebs, wurde mir zumindest gesagt. Ne? Also der streut so gut wie nie. Und wenn man den dann rausschneidet, dann ist es auch weg. Und es ist das ist eigentlich so dieser typische Sonnenbrandkrebs. Also die Haut merkt sich ja auch einfach alles, jeden Sonnenbrand. Und manchmal wird dann auch aus so einem ehemaligen Sonnenbrand irgendwann ja weißer Hautkrebs. Also Leute, geht zum Hautscreening, geht zu den ganzen Vorsorgen. Ich hätte nie gedacht, dass man sowas so jung bekommen kann. Aber als ich dann im Krankenhaus war und das rausgeschnitten wurde, war ich nicht mit Abstand die Jüngste, sondern es gab auch noch ein paar andere, die so in meinem Alter waren. Aber klar, die allermeisten waren schon über 80. Naja, alle über 80 und dann war da ich. Und in dieser Zeit im Krankenhaus, das war für mich wirklich eine Ausnahmesituation und ich habe mich noch nie seit Jahrzehnten habe ich mich nicht mehr so offensichtlich anders gefühlt wie alle anderen. Dann habe ich auch echt nochmal bemerkt, also dadurch, dass ich so aus meiner eigenen Bubble vollkommen rausgenommen wurde, habe ich auch bemerkt, was oft geschrieben wird, wo ich immer auch dachte, das stimmt jetzt gar nicht so bei mir, dass sich Menschen mit Neurodivergenz, also gerade Frauen, die eine unerkannte Neurodivergenz haben, dass die sich ihr Leben einfach so bauen, dass es für sie passt. Also im Best Case, ne, bauen die sich das so. Und ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht, dass das bei mir der Fall ist und habe jetzt im Krankenhaus gemerkt, doch, das ist komplett der Fall bei mir. Also ich habe mir meine absolut krasse eigene Komfortzone in meinem Leben gebaut. Ich meine, ich bin selbstständig, ich kann, wenn ich will, ne, die ganze Zeit einfach nur zu Hause sitzen. Ich nehme hier diesen Podcast in meinem Schlafzimmer auf. Ich mache auch keinen Videopodcast aus Gründen, weil ich das einfach nicht mag und gerne hier so, ja, ein kleiner Drinni halt auch bin. Und im Krankenhaus habe ich so oft dieses Gefühl bekommen, oh Gott, ne, das ist die Anstrengende. Das ist die Sensible, die macht aus einer Mücke einen Elefant, bei der ist alles ein Riesendrama. Und ja, das war auch so. Und das hat mich halt auch krass getriggert. In meiner Kindheit wurde das ja auch oft thematisiert. Also in meinem familiären Umfeld gab es die eine oder andere Person, die das immer wieder hervorgehoben hat, wie sensibel ich doch bin, was für eine Mimose ich doch bin. Ärzte, schon in meiner Kindheit, haben mich Ärzte gehasst, weil ich halt immer ausgeflippt bin. Für mich war alles einfach ultra dramatisch, ultra schlimm und ich kann das auch bis heute nicht kontrollieren und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Und ich bin beim Vorgespräch gewesen im Krankenhaus für diese OP. Ich habe auch wirklich, das war auch, glaube ich, ein Schutzmechanismus. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ich habe beim Hautarzt gesagt bekommen, das ist weißer Hautkrebs. Meine Mutter hatte vor 6 Jahren auch weißen Hautkrebs und daher weiß ich auch, dass es nicht so was super Krasses ist. Wenn ich das nicht gewusst hätte durch meine Mutter, ich hätte wahrscheinlich erstmal beim Hautarzt einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich finde schon, wenn man sowas, so eine Diagnose erstmal hört und sich damit nicht auskennt, dann denkt man, fuck ey, ich habe Krebs, mein Leben ist zu Ende, ich kann meinen Sarg aussuchen gehen. So bin ja zumindest ich, wo vielleicht jetzt auch wieder Leute denken, oh Gott, wie dramatisch, jetzt überdramatisier doch nicht. Ja, aber genau das ist ADHS, das ist ADHS, so funktioniert mein Nervensystem. Das ist jetzt die Praxis, da kann man das mal erleben, weil ich finde, auf meinem Instagram-Account zum Beispiel, da mache ich super viel Theorie und Aufklärung. Und ich kann es nie so on point zeigen, und jetzt mit dieser Krankenhauserfahrung kann ich genau sowas zeigen, ne? Also ich habe dann im Vorgespräch gesagt, ich bekomme Panikattacken, wenn ich in OP-Räumen bin. Das ist so, das weiß ich, das war bisher jedes Mal so. Also ich habe früher auch Panikattacken bekommen, wenn ich in Krankenhäuser rein bin. Einfach weil das Thema Tod und Krankheit, das ist was, damit komme ich einfach nicht klar. Und dieses Selbstbestimmung abgeben, mich in die Hände völlig fremder Menschen zu begeben, angefasst zu werden von denen, ohne gefragt zu werden, ne? Dann touchen die in meinem Gesicht rum, dann kommen die alle komplett in meine Komfortzone. Also man sagt ja, ausgestreckte Arme, einmal um dich herumfahren, und alles, was innerhalb von diesem Kreis ist, ist deine innere Komfortzone. Und deswegen, wenn man jemanden begrüßt, den man nicht kennt, streckt man dem den ausgestreckten Arm hin, ne, in Deutschland, und schüttelt die Hand. Das ist so, das ist außerhalb der Komfortzone. Wenn du ein Freund und eine Freundin bist, dann komm her und ich umarme dich. Aber ich mache das auch nicht einfach mit jedem. Das ist für eine Überwindung für mich. Und bei Ärzten irgendwo, die denken ja sowieso, ja, die denken ja auch nicht drüber nach, das ist ja ihr Alltag. Die kommen dann her und die touchen dich an und die fassen da in dein Gesicht. Und dann fängt mein ganzer Körper an zu vibrieren innerlich und alles prickelt. Und jede Berührung brennt. Also jede Berührung brennt und tut weh und ist wirklich unerträglich für mich. Ich bin dann komplett überreizt. Das ist das Fachwort für das, was dann bei mir passiert. Und ich habe das der Ärztin gesagt. Ich habe ja auch gesagt, ich bin neurodivergent. Und um das wirklich, ich habe dann auch gesagt, ich habe eine ADHS-Diagnose mit Verdacht auf Autismus, damit es wirklich verstanden wird von ihr. Sie so, ja, alles klar, Sie bekommen eine Beruhigungstablette. Und ich habe auch gemeint, die muss wirklich stark sein. Ich hatte auch schon mal eine Beruhigungstablette bekommen, die war zu schwach. Ja, nee, auf gar keinen Fall, das passt. Ja, hat nicht gepasst. Ich habe eine Beruhigungstablette bekommen, habe gedacht, okay, alles gut, ich bin ruhig und es ist immer dasselbe. Ich werde dann in diesen OP-Raum gebracht und dann kommt diese Panikattacke. Und genau so war das wieder. Und die waren dann total überrascht in dem OP. Also es war halt auch so, wisst ihr, ich komme da rein und dann sind da plötzlich 6 Leute. Und ich frage mich, wer seid ihr? Ich habe euch alle noch nie gesehen. Warum sind hier 6 Menschen? Ist das eine Groß-OP? Steht das mal Leben auf dem Spiel? Warum müssen denn hier 6 Menschen sein? Dann dieses Licht, dann dieser Geruch, dann sind das so fensterlose Räume. Das ist für mich einfach alles höchst dramatisch. Und das ist nicht, dass ich mir das aussuche. Ich habe da auch keine Wahl. Naja, dann waren halt total überrascht. Ich habe dann auch immer gesagt, okay, ich komme gleich runter, ich beruhige mich, wird schon besser, ne? Ich muss mich jetzt hier nur mal kurz fangen. Und dann hat die eine Ärztin mir so dieses Ding da an den Zeigefinger gemacht, ne? Der dann einfach dein Herz, die Herzfrequenz misst, den Blutdruck. Und dann hat die Ärztin gleich gesagt, nee, sie haben eine Panikattacke und in diesem Zustand können wir auf gar keinen Fall operieren. Dann kam der Oberarzt, der hat auch gemeint, geht auf gar keinen Fall. Dann habe ich gemeint, ja gut, dann legen Sie mir einen Zugang und machen eine Narkose. Ja, das geht nicht, da müssen Sie erstmal zum Anästhesisten. Ich so, wie, ich muss zum Anästhesisten? Ja, dann bringen Sie mich zum Anästhesisten, dann unterschreibe ich das. Das geht heute nicht, weil Sie haben ein Beruhigungsmittel von uns bekommen und sind dadurch 24 Stunden nicht geschäftsfähig. Und das war für mich dann sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Diese Aussicht darauf, dass ich all das, also ich habe mich darauf mental wirklich krass vorbereitet. Das ist komplett out of my comfort zone. Und dann zu hören, dass sie das alles um mindestens 24 Stunden verschieben müssen und ich nochmal komplett von vorne anfange, ich einen ganzen Tag umsonst stationär in diesem Krankenhaus war und das, obwohl ich vorher gesagt habe, ich bekomme Panikattacken und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich bekomme ordentliche Panikattacken. Wieso hat man mich da nicht ernst genommen und direkt gesagt, okay, für den Notfall würden wir dann noch eine Vollnarkose machen oder einen Dämmerschlaf, was auch immer. Dann gehen Sie nochmal zum Anästhesisten, dann haben wir das schon alles, falls es hart auf hart kommt. Hätte man einfach mitdenken müssen, finde ich. Ja, hat einfach niemand gecheckt, wie ernst es bei mir ist. So, dadurch hat sich das Ganze nicht nur einen Tag verzögert, sondern 3, weil das Wochenende dazwischen kam. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben mich dann am, und das, also, das, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ne? Und es war dann alles, also, und dann war ich plötzlich, alle meine Pläne, alles, was ich mir vorgestellt habe, wie das ablaufen wird, war dahin. Ich wurde dann an dem einen Tag dann aufgeschnitten, aufgemacht, dann wird dieses Hautstück in die Biopsie, macht man eine Biopsie bei diesem Hautstück und guckt, ob wirklich alle Enden sozusagen krebsfrei sind und ob man alles erwischt hat, weil das ist wie bei so einer Tomate, könnt ihr euch vorstellen, wenn die einen kleinen Fleck hat, der schimmelt, dann könnt ihr diesen Fleck rausschneiden, aber ihr wisst ja nicht, wie weit der Schimmel schon so Fäden gezogen hat, die unsichtbar sind. Und genauso ist es beim weißen Hautkrebs. Und mir wurde auch gesagt, die Biopsie wird am selben Tag gemacht, wenn alles rausgenommen wurde, dann kann man mich am Abend wieder, dann werde ich wieder zugemacht, wird zuoperiert und dann kann ich gehen. Und das war alles nicht so. Ich war am Ende 1,5 Wochen im Krankenhaus und ich bin 3-mal operiert worden. Und es war für mich alles wirklich der absolute Obergau und richtig krass. Und ich habe mich komplett unverstanden gefühlt. Und dann hatte ich auch noch einen Zimmerwechsel. Also ich musste von einem Zimmer ins andere, weil ich dann an einem Tag am Sonntag nach Hause gehen durfte. Weil am Sonntag eh nichts passiert, dann bin ich nach Hause gegangen, komme am Montag wieder und war in einem völlig anderen Raum mit völlig anderen Zimmergenossinnen. Mein vorheriges Bett war leer, ich bin da reingegangen, ich habe das angesprochen, ich habe gleich zu Beginn gefragt, kann ich wieder in dasselbe Bett? Das wäre mir wichtig, weil das ist auch für mich Routine und es beruhigt mich. Das gibt mir Sicherheit in einem Umfeld, das komplett unsicher ist, wo ich nichts in der Hand habe. Nee, geht nicht. Warum geht es nicht? Ja, wir müssen mal gucken, aber ich frage und dann sage ich ihnen Bescheid. Na, die tun dann immer alles so, als hätten sie nichts zu bestimmen. Und die Person, die was bestimmt, die kennt dich nicht mal, die weiß nicht mal Bescheid. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein scheiß Computersystem und keiner hat Bock, meinen Namen zu nehmen und ihn in das Zimmer 210 zu schreiben statt 205. Oh, könnt ihr euch vorstellen, so. Also Mama war 1,5 Wochen gone. Hier zu Hause war... Also irgendwie auch in meiner Wahrnehmung Land unter. Mein Mann hat es mit den beiden Omas versucht, bestmöglich zu wuppen. Aber wenn mal die eine Oma da ist, mal die andere, dann mal beide, dann mal keine, dann mal die für eine Stunde, dann mal wieder die. Und das war ja auch alles so. Wir dachten, ich dachte im Best Case, ich komme am selben Tag nach Hause, maximal 3 Tage. So. Und dann war das komplett anders. Und wir hatten überhaupt keine Zeit, das zu planen, zu strukturieren. Also seitdem ist unser Alltag, hat sich immer noch nicht eingependelt. Ich habe immer noch Schmerzen in meinem Gesicht. Ich habe eine riesengroße Narbe und ich weiß immer noch nicht, wie die zustande gekommen ist. Weil ich bin aus diesem Krankenhaus entlassen worden, hatte einen kompletten Gesichtsverband so auf der Nase, auf der Backe, halb überm Auge. Ja, wenn ich so rede, dann weiß ich schon, also... Man könnte jetzt denken, ja, mein Gott, ne, ist doch nicht so schlimm. Ja, ist für mich einfach schlimm. Ich spüre das extrem. In jeder Sekunde spüre ich, dass in meinem Gesicht etwas anders ist. Und das Reden ist anders. Und also am liebsten würde ich mich jetzt konservieren für einen Monat und warten, bis das alles verheilt ist, damit ich wieder und dann wieder weiterleben. Weil ich kann, also das ist wirklich so, ich denke dann oft selber so, Isa, das ist doch einfach nur ein kleiner Schnitt in deinem Gesicht. Mach doch nicht so ein Drama draus. Aber es belastet mich extrem. Ich kann nicht mehr richtig gut denken, seitdem das Ding da ist. Ich bin überhaupt nicht belastbar. Ich würde am liebsten den ganzen Tag mich irgendwo verkriechen und wirklich auch nicht reden und nicht lachen und nicht weinen. Also auch wenn ich lache oder wenn ich weine, fängt das Ding an zu pochen. So. Das ist mein eigenes kleines Drama, das ich hier seit 3 Wochen habe. Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt seid ihr im Inner Circle, weil einige auf Instagram auch gefragt haben, oh Gott, was ist dir passiert? Ich wollte das hier im Podcast mit Kontext erzählen und nicht einfach so mal raushauen, ja, weißer Hautkrebs, weil ich auch nicht weiß, wie ihr da aufgestellt seid und wie ihr das verstehen könnt. Und das war jetzt am 5. März, hat das Ganze angefangen und ich merke, dass der März gerade für mich total der verlorene Monat ist. Ich wäre eigentlich eine Woche in Hamburg gewesen und hätte meinen Bruder besucht. Und ich hatte viel geplant, auch in Bezug auf das Buch. Ich hatte so viele Projekte, die jetzt wirklich wichtig gewesen wären, mit denen ich einfach noch gar nicht angefangen habe. Und das ist gerade auch in Hinblick auf die Buchveröffentlichung ist es einfach ein Thema. Mein Verlag hat jetzt am Freitag auch angerufen und gemeint, Isa, man merkt einfach, dass du gerade seit 3 Wochen irgendwie krank bist und da viele Dinge liegen geblieben sind. Und hat mir dann auch nochmal genau erklärt, dass die Vorverkäufe gerade auf Amazon super wichtig sind, weil der ganze Buchhandel, Hugendubel, Thalia und all die kleinen Buchläden, die gucken auf die Vorverkaufszahlen der neuen Bücher bei Amazon, um zu entscheiden, welche Bücher sie einkaufen und wie präsent die präsentiert werden. Also wenn ihr mich supporten wollt in Bezug auf mein Buch, wenn ihr wollt, dass Anders Glücklich möglichst viele Familien erreicht, dann kauft euch das Buch auf Amazon und kauft es schon jetzt, bestellt es vor, weil diese Vorbestellungen, die werden jetzt gemerkt, da gibt es auch wieder eben irgendeinen Algorithmus, der mir das Leben schwerer macht. Die werden jetzt gesammelt, das wird jetzt, ja, diese Zahlen werden halt einfach jetzt gesammelt, da wird jetzt drauf geguckt. Und wenn zum Erscheinungstermin nicht ein bestimmtes Kontingent, ich glaube es sind, also ich will es gar nicht sagen, wie viel sind, es ist viel, an Büchern vorbestellt wurde, dann ist das Buch einfach auch so als nicht relevant und wird als Ladenhüter wahrscheinlich gar nicht erst so richtig in die Sichtbarkeit kommen können. Und das fände ich mega schade, weil ich für dieses Buch extrem viel und tief recherchiert habe. Da ist all mein Wissen drin als Journalistin, auch als Yogi. Also ich habe auch wirklich versucht, alles das, was mir in den letzten 8 Jahren gut getan hat und von dem ich weiß, dass es auch bei meiner Community die Dinge sind, die spürbar einen Unterschied machen. Da habe ich nochmal richtig tief recherchiert und geguckt und Beispiele rausgesucht. Über 100 Elternstimmen sind drin aus der Community. Vielleicht ja auch die eine oder andere Stimme von dir, who knows, und natürlich auch unsere persönliche Geschichte. Also immer wieder, wenn ich in das Buch reinlese, ist eigentlich so, dass ich entweder lachen oder weinen möchte oder tatsächlich auch lache oder weine. Und ich bin schon super gespannt, wie es euch gefällt, was ihr zu dem Buch sagen werdet. Auf Amazon gibt es auch schon einen Blick ins Buch. Also ihr könnt schon mal auf Amazon, ich verlinke euch Amazon in den Shownotes, geht mal drauf, klickt euch mal durch das Inhaltsverzeichnis und lest auch mal ein paar Seiten Probe. Gebt mir super, super gerne Feedback. Das Buch hat noch niemand gelesen, außer mein Mann, eine enge Freundin, die auch pflegende Mama ist, aber die hat nicht das komplette Buch gelesen, hatte keine Zeit, ne? Kann man auch verstehen. Und ich glaube, ich hab ja auch gar nicht alles geschickt, weil ich wollte ihr das nicht zumuten, falls sie jetzt gerade zuhört. Und sich denkt, hey, ich hätte das auch voll gern gelesen, alles. Nee, ich wollte das nicht zumuten. Also mein Mann, die gute Freundin, hat die Hälfte gelesen und meine Lektorin. Und sonst habe ich noch überhaupt kein Feedback. Also sagt mir, was ihr über das Inhaltsverzeichnis denkt. Sagt mir, wie ihr diese ersten Probeseiten findet. Ich bin wirklich super gespannt. Das ist was, ich habe das komplett alleine hier an allen möglichen Orten geschrieben. Ich habe das ja im Auto geschrieben, ganz, ganz viel per Handy Sprachnachricht rein diktiert und dann später am Computer nochmal fein geschrieben. Fast überall habe ich das geschrieben, aber vor allem in kompletter Isolation. Und das ist was, das ist jetzt halt einfach da und draußen. Und wenn ihr es alle total kacke findet, dann kann ich es nicht mehr im Nachhinein ändern. Und ich bin jetzt wirklich schon sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und noch so ein kleiner Hinweis, weil die Vorverkäufe jetzt gerade so wichtig sind und wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr auch 3 Bücher vorbestellen und nach 2 Wochen 2 davon wieder zurückschicken. Und das ist, glaube ich, auch so, dass es noch nicht von eurem Konto abgezogen wird. Und das Buch kostet 18 Euro, also ist auch nicht die Welt. Aber ich dachte mir halt so, ja, wenn diese Vorbestellungen so wichtig sind, dann können doch alle mal ein Buch vorbestellen und im Worst Case guckt ihr rein und sagt, oh, ich finde es irgendwie doch nicht so gut. Dann könnt ihr es retour schicken und habt überhaupt nichts verloren, außer vielleicht 10 Minuten eurer Zeit. Und was es auch noch gibt, was ich heute noch auf meine Website stellen werde, sind Postkarten und ein Plakat oder so ein DIN A4-Ding. Das könnt ihr ausdrucken, wenn ihr mich noch anderweitig supporten wollt. Das könnt ihr ausdrucken. Das ist einmal ein Plakat zum Buch mit kurzen, knackigen Infos, dass das Buch jetzt da ist oder dass es jetzt dann bald rauskommt und einem QR-Code, wo man es vorbestellen kann. Und die Postkarte ist genauso. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das ausdrucken und bei euch zu Hause, ne, ans schwarze Brett beim Edeka hängen oder bei der Frauenärztin fragen, ob man es hinpinnen kann. Oder beim Kindergarten an die Pinnwand. Das wäre ein mega krasser Support. Und ich weiß, diese Community hier ist besonders. Wir sind gewachsen. Viele von euch sind seit acht Jahren dabei. Krass, jetzt schon wieder 8 Jahre. Und ich weiß, dass ich eigentlich auf euch zählen kann, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und sagt, hey, das ist jetzt der Isa gerade wichtig, dann tut das, weil das ist mir jetzt gerade wichtig. Das ist das Momentum, das wirklich entscheidet, wird das Buch sichtbar oder hat es erst gar nicht die Chance, sichtbar zu sein? Also druckt das Poster aus, hängt es auf oder macht einen Screenshot davon und stellt es in euren Status als Buchempfehlung, was auch immer. Denkt das einfach mit, wenn ihr Bock drauf habt und mich supporten wollt. Wenn ihr vielleicht auch schon lange Teil der Hi Baby WhatsApp Community seid, die ja komplett kostenlos ist. Und es ist einfach von mir auch nur ein Angebot, weil ich weiß, wie wertvoll Communities sind und diese Hilfe untereinander. Und ihr wolltet da vielleicht schon immer mal was zurückgeben, dann ist das jetzt der Moment. Also da könnt ihr wirklich was zurückgeben, wenn ihr mich mit dem Buch und den Vorbestellungen gerade supportet. Ich wäre unfassbar dankbar, weil es ist auch echt so eine Sache, habe ich dann auch meinem Verlag gesagt, wenn man so einem ADHS-Menschen sagt, du musst jetzt richtig Gas geben, das ist schlimm für mich. Also seitdem die das zu mir gesagt haben, kann ich nicht mehr richtig schlafen nachts, weil ich so Angst habe, dass diese 3 Wochen mich jetzt die Sichtbarkeit meines Buchs gekostet haben. Und das wäre so ultra tragisch für mich. Und wo wir gerade beim Thema dramatisch sind. Also, sorry, ne, aber der März war irgendwie nur dramatisch. Also der Weggang des besten Freundes ist ja wohl dramatisch. Meine Hautkrebsdiagnose ist ja wohl dramatisch. Dass die Buchpromo vielleicht komplett floppt, weil alle auf mich setzen und ich einfach gerade out of order bin, ist ja wohl dramatisch. Und dass aktuell mein Mann und mein Sohn sich überhaupt nicht verstehen, ist besonders dramatisch für mich. Wir haben hier gerade wieder eine Phase, also wir hatten das lange nicht mehr. Wir hatten das lange nicht mehr, dass es so schlimm war zwischen meinem Mann und meinem Sohn. Insbesondere eben, dass mein Sohn, also der Mucki ist zurzeit unfassbar ekelhaft zu meinem Mann, zu seinem Papa. Das ist richtig heftig und ich habe schon vor ein paar Jahren so den Begriff für mich entwickelt. Ich habe gesagt, mein Mann ist der Blitzableiter meines Sohnes. Das heißt, immer, wenn es meinem Sohn nicht so gut geht, wenn der sich reiben muss, dann geht er auf seinen Papa los. Verbal? Ja, eigentlich nur verbal. Aber Leute, seitdem der auch in der Schule ist, der hat die heftigsten Beschimpfungen. Der schleudert meinem Mann Sachen mit einem Hass und mit einer Wut gegen den Kopf, die mich zum Weinen bringen. Und zwar regelmäßig, wo ich echt sage, was ist denn los? Kannst du bitte aufhören, so ekelhaft zu sein? Und es klappt nicht, es geht nicht. Er hört nicht auf und mein Mann ist dann aber, das ist ja dann auch diese Dynamik, ja, der ist dann auch so, dass er dann jedes Mal da in irgendeiner Art und Weise drauf anspringt. Also mal mehr, mal weniger und das ist auch schon deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Aber es ist dann halt oft so, dass mein Sohn ihn mit Absicht provoziert, also der Mucki provoziert seinen Papa mit Absicht und mein Mann merkt es nicht und geht dann darauf ein. Und dann macht mein Mann auch all diese Dinge, die, jetzt klinge ich wieder so lehrermäßig, aber sorry, die ich ihm schon 100-mal gesagt habe. Ich habe schon 100-mal erklärt, warum bestimmte Anforderungen, bestimmte Art der Kommunikation nicht funktionieren. Also auch dieses Diskutieren. Er versucht dann immer, also mein Mann hört ja auch meinen Podcast nicht. Mein Mann hat, und das hat ja auch dann mal der Erziehungsberater zu Recht gesagt, so Frau Demirel, Sie sind nicht die Therapeutin Ihres Mannes. Das ist verständlich, dass Ihr Mann sich von Ihnen nichts sagen lassen möchte. Der sucht sich da andere Leute. Mein Mann liest auch dann, also mein Buch hat er gelesen, das wisst ihr ja, das fand er ja auch ganz toll. Hat er auch schon in der Partnerfolge am Anfang des Jahres super schöne Worte gefunden. Aber mein Mann liest halt lieber an, also informiert sich lieber bei anderen Menschen rund um das Thema Autismus. Aber wie ich halt finde, nicht ansatzweise in der Tiefe, in der ich das mache, und auch nicht ansatzweise mit der Präsenz. Da sind wir wieder bei der Präsenz. Ich finde, er liest das und sagt immer, ja, okay. Und dann macht das aber nicht. Und ich weiß, das ist ein Prozess. Ich weiß das. Bei mir war das auch ein langer Prozess. Und ja, auch ich bin immer noch nicht perfekt. Aber gerade seit den letzten 4 Wochen könnte ich wirklich jeden Tag hier, sobald die beiden zusammen sind, geht es los. Dann passiert einfach eine rote Karte nach der anderen. Und wo ich dann denke, Mann, das ist doch wegen dem, das ist doch so, ist das so. Also wie oft ich jetzt in den letzten Tagen gesagt habe, hey, er ist Autist. Ich weiß es nicht. Ne? Und es ist jetzt auch gerade unfair, weil es gibt auch diese Phasen bei mir natürlich. Nur nicht in dieser Dauerhaftigkeit. Und ich glaube einfach, das ist ein strukturelles Thema. Ich sehe das ja überall in meinen ganzen Communities. Auf Instagram schreibt ihr mir das, in WhatsApp, in der Community ist das Thema, auf allen anderen Kanälen ist das Thema. Wir Frauen, wir lesen uns ein, wir informieren uns, wir kümmern uns, wir sorgen uns. Wir machen es zu unserer Aufgabe, zu verstehen, was mit unserem Kind los ist. Und die allermeisten Männer tun das nicht oder deutlich weniger. Und dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und wenn dieses Ungleichgewicht in einer Beziehung da ist, das finde ich wirklich schwierig, weil dann genau das passiert. Ne? Dann bin ich die Lehrerin meines Mannes, die ich gar nicht sein will und die dann ihn die ganze Zeit korrigiert. Aber er kommt ja dann auch zu mir und beschwert sich. Boah, das gibt's doch nicht. Hast du das gerade mitbekommen? Wie frech er eigentlich zu mir ist. Ich habe jetzt 10 Minuten versucht, dass er das und das macht. Und ich stehe halt dann da und sage, sorry, aber ist für mich völlig klar, dass das nicht funktioniert hat. Weil, dann hört er aber schon gar nicht mehr zu, ne? Er will ja die Antwort irgendwie gar nicht wissen. Aber das ist gerade auch hier einfach sehr präsent, sehr Thema, stresst mich total. Und mein Mann ist auch in so einem, glaube ich, gerade in so einem Mindset, wo er sagt, ich kann es eh nicht ändern. Mein Sohn hasst mich, ich kann es eh nicht ändern. Und ich glaube ja, dass mein Sohn die ganze Zeit, oder unser Sohn, die ganze Zeit spürt, dass der Papa ihn überhaupt nicht lesen kann und der Papa ihn überhaupt nicht versteht. Und eigentlich sucht er nur seine Anerkennung und sein Verständnis und seine Liebe. Aber mein Mann ist ja auch ständig so, dass er immer sagt, boah, das nervt mich, warum macht er jetzt das schon wieder nicht? Oh, guck mal, und hier und da, und ich würde mir das so wünschen und ich würde mir das so wünschen. Also er ist halt auch mit ihm komplett verständnislos. Also mir fehlt super krass das Verständnis von ihm, gerade bei unserem Sohn, dass er zum Beispiel, also wie oft habe ich jetzt gesagt, du, der hat gerade echt eine schwierige Phase. Zuerst ist der beste Freund weg, dann ist die Mama 1,5 Wochen im Krankenhaus. In Anbetracht dessen macht er es gerade super. Sieht mein Mann meistens nicht. Warum? Weil ich glaube, der ist auch so abgelenkt von allem drumherum, von der Arbeit, von Themen privat, von, ne, so, von seinen Hobbys, dass er sich nicht diese Gedanken macht, nachzudenken, warum ist es denn gerade so und wie kann auch ich dazu beitragen, das zu entlasten. Und ich spreche das gerade so an, weil ich eben weiß, dass es bei ganz, ganz vielen von euch auch so ist. Und da kann man auch echt sich den Mund fusselig reden. Ich finde, manchmal ist es dann auch einfach so dieses, okay, ich lasse das jetzt los, ich lasse das jetzt stehen und ich gucke einfach, was passiert. Weil wir können das nicht alles kontrollieren, wir können nicht alle Stränge beieinander halten, dann gehen wir als Mamas kaputt. Und wir müssen auf uns selbst achten. Das ist auch das, was ich mit diesem Hautkrebs gelernt habe am Ende. Dass ich sage, es kann nicht nochmal angehen, dass ich sowas Offensichtliches in meinem Gesicht einfach nicht ernst nehmen und alles andere mir wichtiger erscheint. Also ist es für mich jetzt auch einfach so ein Weckruf oder so ein Anlass zu sagen, ich stelle mich weiterhin, ich muss mich weiterhin an erste Stelle setzen. Sonst ist es beim nächsten Mal vielleicht kein weißer Hautkrebs, sondern ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dann bin ich in 5 Monaten gone. So, wenn man das auch mal so dramatisch ausdrückt. Also irgendwo auch dann mal den Männern sagen, hey, sorry, aber grow up. Do your shit, ja, do your homework. Lest diese Bücher, schenkt doch alle euren Männern anders glücklich. Jede Frau kann doch dieses Buch kaufen und ihrem Mann schenken. Ich habe, das nehme ich jetzt vorweg, das sage ich jetzt einfach, ich habe dieses Buch meinem Mann gewidmet. Und ich habe es meinem Mann gewidmet, damit er es liest. Ja, damit er es liest und damit er diese Sachen macht, damit auch er wieder in seine Kraft kommt und mehr versteht, was eigentlich bei unserem Sohn los ist. So, das ist jetzt echt mal unter uns. Aber ja, also natürlich habe ich es auch, also ich habe das ihm gewidmet und auch allen Eltern. Also ich habe es nicht nur ihm gewidmet, aber auch allen Eltern, weil ich weiß, dass wir sehr, sehr viel geben und es ist 98% davon ist unsichtbar und wird nicht gedankt und wird nicht gesehen. Also auch dahingehend habe ich ihm das natürlich in dieser Hinsicht gewidmet. Aber so ein Teil von mir hat es ihm auch dafür gewidmet, dass er es liest. So, das ist dir gewidmet. Bitte mach die Arbeit in diesem Buch. Bitte geh dieses Buch durch. Bitte tu das und bitte verstehe unseren Sohn am Ende dieses Buches und auch dich und finde zu mehr Leichtigkeit in unserem Familienalltag. Wo auch immer du gerade bist und was auch immer gerade für eine Tageszeit bei dir ist, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag, eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag. Lass hier ein bisschen Liebe da. Du weißt ja, heute gab es mal eine Ansage von Isa, so Support, also Community-Weckruf, Community-Aufruf. Bestellt vor, supportet den Podcast, also 3 Wochen als Selbstständige in so einem Medienberuf. Traurig, aber wahr, ist echt schwierig. Lasst es euch gut gehen, trotz allem, gönnt euch was. Und wir hören uns hier nächsten Mittwoch wieder zu einem neuen Aha-Moment, wo ich kurz und knackig Dinge erkläre, die bei mir auch echt der Gamechanger waren, als ich das endlich verstanden habe. Und nächsten Sonntag gibt es wieder eine reguläre Hi Baby Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.